Ja, liebe Gemeinde, wir sind in freudiger Erwartung auf das Fest aller Feste. Das Thema Freude ist angeklungen, es ist aber nachher nicht das Hauptthema der Predigt. Aber Weihnachten steht vor der Tür, es sind noch 5 Türchen zu öffnen, dann ist der 24. Der Adventskalender mit seinen 24 Türchen und der Adventskranz, das ist unsere Art, wie wir die Lampen fertig machen, haben wir ja gerade gesungen, macht die Lampen fertig. Also wie wir uns auf die Ankunft des Erlösers, Heilands und Retters dieser Welt vorbereiten. Damals warteten die Juden auf einen, der sie von den Römern befreit und erlöst. Wer aber wird uns vor Corona erlösen und retten und den vielen Begleiterscheinungen? Damals kam ein Messias, Jesus Christus. Er entsprach in vielem nicht den Erwartungen. Darum schrie das Volk irgendwann, kreuzige ihn. BioNTech, Moderna, Sputnik 5 und vor allem CureVac aus Tübingen konnten mit den Erwartungen auch nicht mithalten. Unsere Messiasse vor 1,5 Jahren. Und dennoch gehen wir auf das Fest der Freude zu, zünden immer mehr Lichter der Hoffnung an und wissen, je dunkler es ist, umso heller empfinden wir das Leuchten der Kerzen. Freude, ich freue mich heute mit Ihnen und euch diesen Gottesdienst feiern zu dürfen und auch mit denjenigen, die diesen im Livestream oder später bei YouTube anschauen. Über 16 Jahre sind vergangen, dass ich das letzte Mal in Ulm gepredigt habe und es hat sich ja vieles verändert. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen zu mir, aber dann tue ich es, wenn es gefordert wird. Martin Schneidemesser, Pastor seit 1. November im Sonderdienst. Ich bin jetzt nur noch in der Immobilienverwaltung der Kirche tätig, war aber von 2000 bis 2005 meine erste Pastorenstelle in Langenau als zweiter Pastor, war das eine schöne Zeit. Die Verwaltung hat Christian Klicks gemacht, ich auch ein bisschen, aber ich hatte vor allem Zeit, meinen pastoralen Aufgaben nachzugehen. Wir erinnern uns sehr gut an diese Zeit und natürlich auch die Begegnungen in Ulm und auch die Zusammenarbeit mit Ulm Erlöser. Damals wart ihr ja noch ein anderer Bezirk, ich war ja auf Ulm-Zion. Ja, für uns eine sehr schöne Zeit. Danach waren wir in Heilbronn und zuletzt in Plochingen. Und jetzt, wie gesagt, im Sonderdienst. Und dem Sonderdienst verdankt ihr, dass ich jetzt heute hier predigen kann, weil man hat mir gesagt, ich darf auch weiterhin predigen. Das wäre jetzt nicht verboten. Und ich predige sehr gerne, weil das ist der Moment, wo ich im Gottesdienst das Ding hier absetzen darf. So viel zu mir persönlich. Und ich denke, die meisten wussten schon noch, wer ich bin und wo ich hingehöre. Aber weil ich eben seit 16 Jahren nicht mehr so richtig mitbekomme, was in Ulm passiert, ein bisschen schon, ich berate euch ja auch in euren Zukunftsfragen, zumindest was die Immobilien betrifft, das ließ mich vorsichtig sein, ein bestimmtes Thema für den Gottesdienst zu wählen. Ich erinnere mich in Langenau, ich hatte nie die Frage, ja, was mache ich nächsten Sonntag? In Langenau war so viel Dynamik, positiv und negativ in der Gemeinde, dass eigentlich die Themen immer klar waren. War eher die Frage, wie viele Sonntage habe ich denn, um das alles zu erledigen. Aber wenn man eine Gemeinde nicht kennt, nicht mehr ihr leitender Pastor ist, ist das anders. Als leitender Pastor habe ich natürlich auch durch die Predigt meine Gemeinde geleitet und heute bin ich ja einfach nur Reiseprediger, was wir Pastoren ja immer noch sind. Darum habe ich mir einfach den Predigttext genommen, der nach der Predigtordnung der Evangelischen Kirche in Württemberg heute vorgeschlagen wird, Lukas 1, 26 bis 38. Und dort lesen wir, wenn wir die Lutherbibel 2017 wählen, folgenden Text. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause Davids, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über dem Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Fürchte dich nicht. Beim Bibelteilen, einer Methode, Bibeltexte zu entdecken und zu erarbeiten, kommt nach der Phase des stillen Lesens die Phase, in der jede und jeder sagen soll, welches Wort oder welcher Satz sie besonders anspricht. Vielleicht ging es euch beim Hören des Bibeltextes auch so, dass euch ganz unterschiedliche Worte und Sätze besonders aufgefallen sind oder angesprochen haben. Genannt werden könnte Jungfrau, Engel Gabriel, Nazareth, kam zu ihr hinein. Sie erschrak, wird König sein. Wie soll das zugehen? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Du hast Gnade gefunden, der Herr ist mit dir. Bei mir und diesem Text ist es und war es beim ersten Lesen: Fürchte dich nicht. Ja, das kann die Botschaft heute an uns am 4. Advent 2021 sein: Fürchte dich nicht. Dieses Fürchte dich nicht ist keine billige Vertröstung. Es ist kein halb so schlimm, es wird wieder alles gut. Es ist eine Botschaft mit ganz viel Tiefgang und Tragweite. Hinter dieser Aufforderung steckt viel mehr, als wir vielleicht auf den ersten Blick erkennen mögen. Und ich halte mich nicht immer an Regeln, deshalb hätte ich noch einen zweiten Begriff genannt: Begnadete. Gott schenkt Gnade. Und darüber sollen die Leserinnen und Leser dieses Textes nachdenken. Was bedeutet das, begnadet sein? Warum sollen wir darüber nachdenken? Der Schriftsteller legt sozusagen die Frage der Maria in den Mund: Welch ein Gruß ist das? Wenn ein Schriftsteller das tut, dann will er, dass wir auch darüber nachdenken: Welch ein Gruß ist das, begnadet sein, Gnade haben. Was ist begnadet? Ausgesucht, auserwählt, beauftragt, beschenkt. Du bist die Auserwählte, du bist der Auserwählte. Fürchte dich nicht. Du bist beschenkt mit Gaben und Fähigkeiten. Du spürst einen Auftrag, eine Berufung oder einfach den Wunsch, dich einzusetzen für andere Menschen, für die Kirche, für die Mission Gottes. Fürchte dich nicht, tue es. Tue das Gute, das in dir ist, setze es um. Fürchte dich nicht. An dieser Stelle sollten wir reflektieren, was wir da als Erzählung vor uns haben. Denn es ist ja viel mehr, als dass uns hier eine besondere Begebenheit erzählt wird, sozusagen Maria-Verkündigung, wie ja dieser Text an vielen Stellen genannt wird. Und manche haben vielleicht das Bild vor Augen, wie da ein Engel mit zwei Flügeln kommt, meistens männlich gestaltet. Die Maria, die sitzt auf einer Kniebank, das ist das typische Bild. Sie ist im Gebet sozusagen. Und das ist alles schon Interpretation, weil natürlich saß Maria nicht auf der Kniebank in ihrem eigenen Haus oder wo auch immer sie war. Aber das ist die Vorstellung im Gebet, da kommt der Engel und erscheint ihr. Das ist die typische Szene. Und viele denken an die Jungfrauengeburt und die Verheißung des Sohnes. Ich glaube, das alles ist wichtig, aber das Entscheidende im Text ist für mich zumindest das: Fürchte dich nicht. Was wir vor uns haben, ist bereits reflektierte Glaubenslehre, reflektiertes, durchdachtes und erlebtes Christsein. Als dieses Evangelium geschrieben wird, ist alles, was Lukas berichtet, schon Jahrzehnte her. Es mögen 30, 40, 50, vielleicht schon 60 Jahre vergangen sein. Das Kreuz, an dem Jesus gestorben war und dass er begraben wurde, das ist vermutlich 60 Jahre her, als Lukas, der Schriftsteller, das alles aufschreibt. Wir haben in den Evangelien bereits die Interpretationen dessen, was da geschehen war, mit und um diesen Jesus von Nazareth, haben Jahrzehnte des Nachdenkens in Schriftform vor uns, Interpretationen darüber, was dieses Leben, Sterben und Auferstehen für uns Menschen bedeutet, auch für uns Menschen heute. Wir haben bereits die Erfahrungen der ersten zwei Generationen von Christinnen und Christen darin eingearbeitet, haben erlebte Geschichte darin eingewoben und darum einen Text mit tiefen Dimensionen, die immer wieder neu entdeckt werden und immer wieder neu zu uns sprechen. Das ist ja das Geheimnis der Bibel. Das ist der Mehrwert, dass es eben nicht ein Zeitungsbericht ist, was gestern passiert ist, ohne dass die Geschichte der Leserinnen und Leser eingewoben ist. Das Besondere ist, dass wir hier immer verdichtete Erfahrung haben, auch verdichtete Erfahrung von Christinnen und Christen. Ich weiß, manche halten das für schwierig, aber das ist genau das Tolle an der Bibel, dass wir diesen Mehrwert haben. Der Schriftsteller Lukas schreibt sein Evangelium und die Apostelgeschichte an einen hochverehrten Theophilus. Die Anrede deutet an, dass er ein Senator oder Provinzstatthalter sein könnte, ein hoher römischer Beamter auf jeden Fall. Diesem schreibt Lukas nun. Und ich erwähne das, weil das manchen Bibellesern einfach nicht auffällt, was in Lukas 1, Vers 1 bis 4 steht. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas, der Schriftsteller, hat recherchiert, hat journalistisch gearbeitet, hat gehört, gesucht, gefunden und zusammengefasst. Und darum sage ich, zusammengefasste, komprimierte Geschichte, aber natürlich schon viele Jahrzehnte durchlebt und erfahren. Das Lukas-Evangelium ist nicht Bericht der Ereignisse um Jesus, sondern ist schon Erklärung und Interpretation dessen, was wir mit Jesus verbinden. Und darum ist es auch immer wieder neu wert, darüber nachzudenken. Und immer wieder neu wird man Dinge neu entdecken, was dieser Text uns sagt, auch in unserer jeweiligen Situation. Lukas will seine Leserinnen und Leser mit seinen Berichten nicht nur informieren, sondern auch erbauen, bewegen, ja verändern. Er will mit dem Berichteten auch die Bedeutung für den Glauben und das Leben miterzählen. Er will die Leserinnen und Leser in das Geschehen mit einbeziehen. Und eine der wichtigen Botschaften des christlichen Glaubens, der Interpretation dessen, was mit Jesus Christus wir verbinden, an die Menschheit ist: fürchte dich nicht. Das begegnet ja dann noch viel großartiger in der Geburtserzählung. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. Das werden wir dann in 5 Tagen hören und miterfahren und miterleben. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Das ist sowas wie ein Kernsatz des christlichen Glaubens. Fürchtet euch nicht, das würde ich heute gerne vielen Menschen zurufen, die ängstlich sind und sich nicht trauen, die sich zurückziehen und den Mut verloren haben, die sich nicht trauen, den ersten Schritt zu tun, die sich nicht trauen, das abzuschütteln, was sie ängstet, blockiert und bremst. Ich würde es gerne denen zurufen, welche die Hoffnung verloren haben, die Zuversicht für sich, für andere, auch für die Kirche und die Gemeinde oder für ihre Kinder. Ich würde es gerne so vielen Menschen zurufen: fürchte dich nicht. Hab keine Angst, übersetzt die Hoffnung für alle. Das ist die Botschaft an uns Angstwesen Menschen. Menschen sind Angstwesen. Weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Wie ein Schatten begleitet uns die Angst und viele Arten von Ängsten. Fritz Riemann, ein bedeutender Psychologe, sein Buch Grundformen der Angst ist 2017 in 42. Auflage erschienen. Er schreibt dazu: Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tode. Sie gehört zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblichkeit. Und wir können die Angstfrage in allen 3 Dimensionen des Textes nachgehen. Vor was hat Maria Angst? Vor was haben die Christinnen und Christen Ende des 1. Jahrhunderts Angst? Also vor was hat Theophilus Angst? Und vor was haben wir Angst? Damit wir das Wort brauchen, fürchte dich nicht. Der Hintergrund ist ja, dass da jemand Angst hat. Da steht auf einmal ein himmlisches Wesen bei der Maria im Haus. Das ist doch beängstigend, oder? Andererseits, so ungewöhnlich ist das dort, wo niemand seine Türen abschließt, nun auch wieder nicht. Im tiefen Schwarzwald und im Bayerischen Wald kann einem das heute noch passieren, dass in einem ganzen Dorf keiner die Haustüre zuschließt. Und da ist es halt so, da kommen die Nachbarn und rufen: Maria, ich komme. Also, ob das die große Angst der Maria war, dass da auf einmal ein Wesen dasteht, diese Begründung ist doch eher schwach. Vor was könnte sie sich noch fürchten? Vor der Ehe mit Josef? Vor dem Geschwätz, wenn sie schwanger ist? Vor dem, was auf sie zukommt, Geburt im Stall, Flucht nach Ägypten und das ganze Drama und Trara drumherum? Ist ihr Angst vor dem Gespött der Leute, wenn ihr Sohn als Vagabund durch die Lande zieht und als Spinner verschrien wird? Das merkt ja keiner von uns, wenn es heißt: du, schau mal, deine Kinder, die sind auch nichts geworden, die sind missraten, ist ja die Angst der Eltern. Die Kinder könnten nicht so sein, wie sie sollen. Hat sie Angst vor dem Mitgehangen, Mitgefangen, wenn er verfolgt und hingerichtet wird? Hat sie Angst vor der Aufgabe, die vor ihr liegt? Man spürt fast, dass die Ängste der Maria nicht so recht das Hauptthema dieses Bibeltextes sind und auch nicht das Hauptthema für diese Botschaft an die ganze Welt. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Vor was fürchtet sich Theophilus oder die Christinnen und Christen zum Beispiel im Jahre 90? Sie sind Heiden, also keine Juden. Lukas schreibt eindeutig an Heidenchristen. Und jetzt sind sie Christen geworden. Fürchten sie die Veränderungen durch diesen Glauben in ihrem Leben? Das fordern wir ja. Wer Christ ist und Christ sein will, der lebt anders. Haben diese Menschen Angst vor dieser Veränderung? Fürchten sie Verfolgung? Einige Jahre später wird Kaiser Domitian an der Macht sein und das ihn anbeten, mehr einfordern als alle anderen Kaiser vor ihm. Es werden schon Christinnen und Christen im Kolosseum verbrannt und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Fürchten Sie Verfolgung? Haben Sie Angst, dass herauskommt, dass Sie nicht mehr den Kaiser anbeten, wie es damals Pflicht war? Haben Sie Angst vor der Nachfolge? Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen? Scheint mir eine große Angst der Christinnen und Christen heute zu sein. Haben Sie Angst vor dem Verlust von Beziehungen oder dass Sie Ihren Posten verlieren könnten, wenn rauskommt, dass Sie Christen sind? Fürchten Sie die Aufgaben, die sich mit dem Auftrag ergeben, das Evangelium in alle Welt zu tragen? Fürchtet euch nicht, ihr, die ihr die Gnade Gottes empfangen habt, das Geschenk des Glaubens und des neuen Lebens. Ihr seid begnadet. Fürchtet euch nicht, das auch zu leben. Philipper 4 passt ja zu diesem Predigttext heute und wurde darum gelesen. Und liebe Gemeinde, wovor haben wir Angst? Wir haben vor so vielen Dingen Angst, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Haben wir Angst, unsere Freiheit zu verlieren? Angst, unsere Selbstbestimmtheit zu verlieren? Angst um unseren Lebensstandard? Tausend Dinge könnte ich nennen. Im Moment haben wir vor allem Angst vor einem Virus und den Folgen dieser Pandemie. Menschen sind Angstwesen. Wie ein Schatten begleitet uns die Angst und viele Arten von Ängsten. Dieser Fritz Riemann, Psychologe, leider ist sein Buch natürlich nicht so, dass man es jetzt in zwei Sätzen sagen kann, aber so viel will ich sagen. Er kategorisiert die Grundängste in vier Formen von Angst und sagt, alles andere passt da darunter. Er nennt die Angst vor Hingabe mit ihrem Risiko der Vereinsamung und der Angst vor Einsamkeit als ihrem Gegenspieler. Also Angst vor Hingabe, Angst vor Einsamkeit. Und er nennt als anderes Doppelpaar die Angst vor Vergänglichkeit mit dem Risiko des Wankelmuts und die Angst vor Unabänderlichkeit. Er sagt, alle möglichen Ängste sind letztlich immer Varianten dieser vier Grundängste. Angst vor Hingabe, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Vergänglichkeit, Angst vor Unabänderlichkeit. Oder machen wir es konkret? Nehmen wir uns doch einige Augenblicke Zeit, darüber nachzudenken, in uns ganz persönlich hineinzuhören, was unsere Ängste sind, jetzt, hier und heute. Was ängstigt mich, was ängstigt dich, was beunruhigt mich, was beunruhigt dich, wovor hast du Angst? Angst, unheilbar krank zu werden. Angst, an Einfluss und Macht zu verlieren, nicht mehr das Sagen zu haben. Angst vor den jungen Kolleginnen und Kollegen, die aufstreben in der Firma und mir meinen Platz streitig machen könnten. Angst, nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben, irgendwann einmal. Angst um meine Kinder und Enkel, ob es ihnen wohl gut geht, ob das Leben gelingt. Angst, zu kurz zu kommen, Angst vor der Klimakatastrophe, Angst, im Alter unselbstständig zu werden und auf andere angewiesen zu sein, Angst, ich könnte meinen Glauben verlieren, Angst, was wohl die Nachbarn denken, wenn ich so und so mich verhalte und so lebe, Angst, meine Partnerin, mein Partner könnte mich nicht mehr lieben, Angst. Tausende von Dingen könnten wir nennen. Eine Herausforderung stellt sich dieser Predigt noch. Es ist ja gut, dass wir Ängste haben. Das ist tatsächlich die Herausforderung für diese Predigt und für die Interpretation. Es ist doch ein Grund, weshalb wir Menschen allen anderen Lebewesen überlegen sind. Einer dieser Gründe ist ja, dass wir Angst haben und die Fähigkeit haben, Dinge vorzudenken. Ich springe nicht aus einem 5 Meter hohen Fenster, weil ich vordenken kann und weiß, was passiert, wenn ich das tue. Ich breche mir die Beine und weil ich Angst habe, mir davor, mir die Beine zu brechen, deswegen springe ich nicht. Wir haben ja jetzt auch 4 Enkel, so viel dann auch noch zu meiner Geschichte, und vor allem unser ältester Enkel ist ein Kind, der ist immer unterwegs, immer auf Draht, immer auf Zack, immer dabei etwas zu tun, und ein Kind völlig ohne Angst. Wenn wir zuschauen, wird es uns manchmal Angst. Wenn er dann mit einer Mistgabel vom Anhänger des Traktors herunterspringt, einfach hüpft und dann denkt man, sieht toll aus, da geht was bei dem Jungen. Aber das macht er nur, weil er keine Angst hat. Und wir schauen zu und denken, oh je, Junge, was könnte da alles passieren mit der Mistgabel? Und dann zu sagen, halt, nicht zu sagen, halt, lass das, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Nur weil wir Sorge haben als die, die daneben stehen, manchmal denkt man schon, ob das gut geht. Und natürlich hat er mehr blaue Flecken und Wunden wie die anderen Enkel, die wir haben. Aber es ist schön zu sehen, was da alles möglich ist, wenn einer keine Angst hat und ohne Angst einfach ins Leben springt und ganz viel tut und tun kann. Aber die Angst, die wir haben, die führt ja zur Vorsorge und zum Vordenken. Die ist ja wichtig. Wir bringen uns nicht unnötig in Gefahr. Wir überlegen, was gut für uns ist und handeln danach. Also es ist irgendwie auch gut, dass wir Angstwesen sind. Andererseits ist es schlecht, Ängste zu haben, denn wer Angst hat, wird unsicher. Er starrt wie das Kaninchen vor der Schlange, das ist ja das berühmte Bild. Ich habe so viel Angst, dass ich mich gar nicht traue, irgendwas zu tun. Fritz Riemann sagt sogar, dass wir vor lauter Angst manchmal genau das Gegenteil von dem tun, was jetzt richtig wäre. Dass man sozusagen noch mehr das falsch macht, anstatt es richtig zu machen, weil man sich von der Angst beherrschen lässt. Wenn wir Angst haben, sind wir nicht frei in unserem Denken und Handeln und agieren dann oftmals relativ unglücklich. Bleiben wir bei dem Enkel und den Eltern. Ja, wenn ich immer Angst habe, mein Kind könnte sich verletzen, dann verbiete ich ihm das Leben. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht und das nicht. Wir erleben das, wenn man auf dem Kinderspielplatz ist mit den Enkeln, dann erleben wir das leider bei vielen. Und ich weiß, auch wir haben unseren Kindern vieles nicht erlaubt aus Angst. Aber was war das für eine Angst? Die Sorge um das Leben der Kinder oder war das eine Angst, die wir in uns hatten? Haben wir sozusagen unsere Kinder eingeschränkt, weil wir ein Problem hatten? Fürchte dich nicht. Lass dich von der Angst nicht so bestimmen, nicht so beeindrucken, dass du nicht mehr handlungsfähig bist oder eben nur noch von der Angst bestimmt handelst. Das ist die Botschaft, die hier für mich drinsteckt. Tun wir das? Uns so von der Angst bestimmen lassen, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind, nicht mehr positiv ins Leben gehen, nicht mehr die Freude leben, nicht mehr das Gute leben, nicht mehr das Leben und die Liebe fördern? Unbemerkt tun wir das ständig, ja. Das beste Beispiel ist unser Umgang mit Corona. Kein Mensch kann erklären, warum das Klopapier auf einmal aus war. Es war nur die Angst, man könnte mit dem Schmutz, den man jeden Tag aus sich herausfließen lässt, nicht mehr klarkommen. Das ist eine Angst. Eine begründete Angst, ja, ich gebe es zu. Und es hat dazu geführt, dass auf einmal auch Leute, die 20 Rollen Klopapier zu Hause hatten, noch mehr gekauft haben. Die Angstmacher führen das Wort und kommen groß raus. Söder wäre Kanzler geworden, wenn man ihn in der CDU gelassen hätte. Und Lauterbach ist Gesundheitsminister. Das sind für mich die zwei Personen, die am meisten gewarnt haben. Angst, Angst, Angst. ich kritisiere Sie nicht, also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, ich bin kein Corona-Leugner und gar nichts. Aber das sind die, die ständig mehr Lockdown fordern, aus Angst vor dem Virus und seinen Folgen, aus Angst vor der Verantwortung, die man trägt. Man ist ja verantwortlich als Leiter eines Unternehmens oder auch des Landes, wenn auf einmal Menschen sterben und man hat nichts getan. Aber auch bei den Corona-Gegnern haben die Angstmacher die Wortführung. Dort wird mit der Angst geschürt, der Staat könnte zu viel Kontrolle ausüben oder sogar Bill Gates oder was auch immer. Ich muss zugeben, ich habe mich mit all diesen abstrusen Theorien, was da alles dahinter stecken könnte, nicht beschäftigt. Die Abstrusitäten sind ja oft unglaublich. Dass das jemand ernst nimmt, kann ich fast nicht begreifen. Aber diesen Predigern glauben auch viele und lassen sich immer mehr in die Angst treiben und sie treiben sie sogar auf die Straße und sie demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen. Fürchte dich nicht. Respekt muss man haben vor diesem Virus, aber nicht Angst, denn die Angst lähmt und macht keine positive Richtung. Der Respekt hilft angemessen zu handeln, die Angst, sie führt nur in den Lockdown, in die Handlungsunfähigkeit. Der Respekt hilft angemessen zu handeln und zuversichtliche Wege zu finden, auch in diesem Dilemma, in dem wir stecken, dass wir Angst haben und sie uns schützt und wir andererseits aufpassen müssen, dass die Angst nicht alles erlahmt und erstarrt. Und wir Kirchen, wir Christen, denen das fürchte ich nicht in der Bibel permanent begegnet, das uns dauernd zugesprochen ist, das hat mich ehrlich gesagt am meisten irritiert. Lockdown, wo ich hinschaue. Berechtigt, ich habe gesagt, wir müssen jetzt alle gleich handeln. Wichtig ist, dass das ganze Land das Gleiche tut. Ich habe natürlich erwartet, nach 2-3 Wochen haben wir uns sozusagen an das Thema gewöhnt und versuchen, wieder ins Leben zu kommen. Aber nein, Vesperkirche fällt aus. Ich habe mich gefragt, warum haben wir das all die Jahre gemacht, Vesperkirche, wenn es jetzt nicht mehr nötig ist. Niemand hat versucht, einen Ersatz zu schaffen. Hauptsache Lockdown, Hauptsache nichts mehr tun. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie Angst funktioniert. Es ist eben das Beispiel, das gerade mir am nächsten liegt. Anscheinend braucht das die Menschen nicht mehr, für die wir das getan haben. Sonst könnte man doch einfach darauf verzichten, nicht einfach darauf verzichten. Ich wurde als Seelsorger von meiner eigenen Kirche angemahnt, dass ich keine Besuche machen soll. Was ist denn mit Matthäus 25? Ihr habt mich besucht. Nicht nur Wasser gegeben und andere Dinge. Meine Schwester war monatelang im Krankenhaus, Einzelzimmer, 30 Minuten Besuchserlaubnis, eine Person am Tag. Sie hat es gut verkraftet, dafür sind wir dankbar. In der Krankenhausbroschüre stand immer noch, wie wichtig die Besuche für den Gesundungsprozess sind. Sind sie es auf einmal nicht mehr, habe ich mich gefragt. Ich bin in dieser Zeit, hatte auf einmal Sonntagmorgens Zeit mit meiner Frau wandern gewesen, weil wir keine Gottesdienste halten durften eine Zeit lang. Bin auch viel Fahrrad gefahren und immer wieder an abgesperrten Spielplätzen vorbeigekommen. Ja, mit Flatterband, hier darf nicht gespielt werden und habe mich gefragt, in welchem Land lebe ich jetzt, wo den Kindern das Spielen auf Spielplätzen verboten wird. Spielplätze, die in den Städten doch so wichtig sind, dort, wo viele Menschen auf engem Raum leben, in einer 3-Zimmer-Wohnung mit 4-5 Personen, ohne Balkon. Ich kritisiere eigentlich gar nicht die Maßnahme, sondern das, was da passiert ist. Ich kritisiere, dass niemand gemerkt hat, wir müssen doch dafür Alternativen schaffen, müssen kreativ werden, müssen ins Leben kommen, damit wir diese Dinge kreativ gestalten. Aber nein, vor lauter Angst haben wir nur Lockdown gesehen. Der Höhepunkt für mich war die 50-jährige Frau aus meiner Gemeinde, die einen schweren Schlaganfall hatte und deren Mann 7 Wochen nicht zu ihr durfte. Ein Beispiel, was Angstverhalten anrichtet, ist die Angst vor der Triage. Die Triage ist, wir sind in der Intensivstation, haben 10 Betten, 12 Patienten, 2 werden sterben. Wer entscheidet, welche 2 nicht behandelt werden? Das ist die Triage. Etwas, was mir gar nicht so fremd war als Seelsorger, wir haben öfters auf Intensivstationen entschieden, oder ich habe oft gesagt, macht jetzt endlich die Maschinen aus. Viele Ärzte waren dankbar und Schwestern, dass sie die Entscheidung nicht treffen mussten. Damit wird ja der Lockdown oft begründet, dass wir nicht in diese Situation kommen. Okay, das sehe ich ein, das unterstütze ich. Aber unbemerkt hat sich für uns eine ganz andere Triage entschieden. Haben wir uns für eine ganz andere Triage entschieden. Um einige tausend Risikopatienten vor dem Tod zu retten oder vor Langzeitfolgen des Virus, hat man Millionen von Kindern zu Hause eingesperrt. Und nicht wenige hat man der Gewalt ihrer Eltern oder großen Geschwistern ausgesetzt. Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, all das ist mehr geworden. Wir haben, ohne es zu merken, uns für eine andere Triage entschieden in unserem Volk. Das geschieht, wenn man aus Angst handelt und nicht versucht, ins Leben zu kommen und für alle das Leben zu ermöglichen. Ich weiß nicht, habe keine Lösung, sondern möchte hier nur deutlich machen, was die Folgen von Angsthandeln sind. Das ist natürlich nicht so offensichtlich, wie im Krankenhaus zu entscheiden, dieser Patient oder jener. Bitte versteht mich nicht falsch, ich kritisiere nicht die Maßnahmen und den Respekt und damit die Sorge vor Corona. Ich kritisiere, wenn wir uns von der Angst bestimmen lassen, vor allem wenn es Christinnen und Christen tun. Fürchte dich nicht. Wer das hört, macht manche Dinge anders, sucht Wege, trotz Corona nahe bei den Menschen zu sein, sie nicht alleine zu lassen, was aus meiner Sicht eine der wichtigsten christlichen Aufgaben ist. Ich habe mich nicht an das Besuchsverbot meiner Vorgesetzten gehalten, sondern Wege gefunden, wie ich die Menschen besuchen kann. Dann besucht man sie halt unterm Fenster oder an der Haustür oder auf der Terrasse. Man schreibt jede Woche eine E-Mail an die Gemeinde, einfach um deutlich zu machen, wir sind da, wir denken aneinander, wir beten füreinander. Nur kleine Beispiele. Jeder von uns muss ja in seinem Leben entdecken, wo habe ich Angst und was könnte mich aus dieser Angst befreien, was könnte mich ins Handeln bringen und vor allem, wo blockiert mich meine Angst und das ist nicht gut. Und vielleicht hilft es dann auch einmal, einen Menschen zu haben, mit dem man darüber reden kann. Denn das ist das Schöne jetzt bei Fritz Riemann, Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben, in immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tode. Wir können nur versuchen, schreibt er weiter, Gegenkräfte gegen sie zu entwickeln, Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Macht, Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe. Diese können uns helfen, Angst anzunehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen, sie immer wieder neu zu besiegen. Methoden, welcher Art auch immer, die uns Angstfreiheit versprechen, sollten wir mit Skepsis betrachten. Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Demut, Hoffnung, Glaube, Liebe. Respekt würde ich auch noch dazu fügen. Ganz wichtige Worte. Glaube, Hoffnung, Liebe benutzt auch Fritz Riemann. Wichtige Worte für uns Christinnen und Christen. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen, Glauben. Fürchte dich nicht bedeutet Vertraue. Vertraue in Gott, vertraue in die Zukunft, vertraue in das Leben. Vertraue auch mal deinen Politikern, die nicht alle mit Absicht irgendetwas falsch machen wollen. Vertraue auch mal deiner Kirchenleitung, vertraue auch deiner Gemeindeleitung. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als zu vertrauen. Sogar manchmal in Menschen zu vertrauen, die uns schon mal enttäuscht haben und unser Vertrauen missbraucht. Denn die Alternative, nicht zu vertrauen, bedeutet ja, mich in die Ängstlichkeit zurückzuziehen. Habe Hoffnung, setze auf das Leben und die Lebendigkeit. Und Corona ist die große Herausforderung, ganz, ganz, ganz arg kreativ zu werden, wie das auch in solchen Zeiten gehen kann. Im Text wird die Hoffnung genannt. Du wirst schwanger einen Sohn gebären, der wird König sein und Sohn Gottes. Der Geist wird über dich kommen. Das ist auch ein wesentlicher Teil dieses Textes. Es wird die Hoffnung genannt, das, was das Leben bringt, das, was letztlich die Befreiung von den Römern bringt, das, was letztlich das Heil für diese Welt ist. Fürchte dich nicht, weil du Grund zur Hoffnung hast. Weil das, was uns Christinnen und Christen leitet, auch in unserem Innersten, ist das, was unseren Glauben ausmacht. Unser Glaube ist ein Auferstehungsglaube. Was uns prägt, ist die Hoffnung und die Zuversicht, ist das Wissen, dass Gott mit uns ist und dass es Auferstehung gibt, auch im Hier und Heute und Jetzt. Was uns von der Angst befreien kann, ist Vertrauen. Das kann man nicht machen. Vertrauen ist Glaube, Glaube ist ein Geschenk. Aber manchmal ist ja der erste Schritt zu entdecken, dass ich in meiner Angst gefangen bin und dann Wege suche und dann der Glaube und das Vertrauen vielleicht auch immer wieder neu wachsen kann. Fürchte dich nicht. Das können wir uns zusagen, zurufen, weil wir vertrauen, dass Gott uns und diese Welt in Händen hält. Weil wir vertrauen dürfen, dass wir Zukunft haben. Als Einzelne, als Gesellschaft, als globale Welt, auch als Kirchengemeinde, als Christinnen und Christen. Wir dürfen uns freuen an dem, was Gott uns schenkt, mit was er uns begnadet hat, dürfen es leben, ins Leben umsetzen und uns von der Angst befreien lassen. Ich lese noch einen Text zum Schluss aus einem Buch, das nennt sich »Sich dem Leben in die Arme werfen«. Es geht um Auferstehungserfahrung. Es geht darum, dass der christliche Glaube ein Auferstehungsglaube ist, immer und zu jeder Zeit. Lucia Sutter-Rehmann hat diesen Text geschrieben. Wir sind auf der Suche nach der Kraft, die uns aus den Häusern, aus den zu engen Schuhen und aus den Gräbern treibt. Aufstehen und mich dem Leben in die Arme werfen, nicht erst am jüngsten Tag, nicht erst, wenn es nichts mehr kostet und niemandem mehr wehtut. Sich ausstrecken nach allem, was noch aussteht und nicht nur nach dem Zugebilligten. Uns erwartet das Leben, wann, wenn nicht jetzt. Liebe Gemeinde, wir sind eingeladen, immer wieder neu das Leben zu suchen, das uns verheißen ist. Freut euch und vor allem fürchtet euch nicht. Gott möge uns das Vertrauen in ihn und seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes schenken, der uns möglichst viel Kreativität gibt, wie wir trotz Corona und mit Respekt vor Corona dennoch nahe bei den Menschen sind, unseren Glauben leben, unseren Auftrag ernst nehmen und immer wieder neue Wege finden, den Menschen das Heil zu predigen, zu verkünden, aber es auch mit ihnen zu leben. Amen.